Klappt die 12.
Ja, also heute schließen wir ein erfolgreiches Podcast-Jahr ab, würde ich sagen. Pünktlich zu Silvester. Die Silvesterfolge.
Die Silvesterfolge. Wie lange sind wir denn jetzt schon dabei, Arvid? 6 Monate?
Ja.
Fünf? Ich glaube, August lief.
August lief die erste Folge.
Oder fiel die erste Klappe.
Fiel die erste Klappe, so ist es gut ausgedrückt.
Ja, herzlich willkommen zu unserer 12. Folge mittlerweile. Ja,
während die Querdenker draußen brandschatzend durch die Straßen laufen,
knallen,
sitzen wir hier wieder
zur blauen Stunde.
Zur blauen Stunde, genau.
In unserem Podcast-Aufnahmestudio. Ja. Heute in der Gleditschstraße.
Schöneberg.
Ja, ich finde heute zum Jahresabschluss, da wir ja noch kein Intro wirklich gebaut haben, fände ich es auch toll, wir vielleicht sprechen so ein bisschen über uns, über unser Jahr, ohne jetzt vielleicht zu viel ins Detail zu gehen oder von unserem Thema des Podcasts heute, das es ja vielleicht auch geben wird, abzukommen. Aber ich finde es schon nochmal toll, irgendwie, wenn wir uns auch vielleicht vorstellen können, was über uns erzählen können, dass wir so ein bisschen einfach für unsere Zuschauer auch nochmal so persönlich werden können zum Ende des Jahres. Wie Frau Merkel wird ja auch immer in der Silvesteransprache persönlich, spricht uns an, stimmt, Neujahrsansprache. Ja, du siehst jetzt nicht so motiviert aus, aber...
Ja, persönlich ist halt immer so eine Frage, wie persönlich will man in der Öffentlichkeit werden?
Ja, aber wir müssen ja nicht privat werden. Es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Ich erinnere mich da an eine Vorlesung von Thomas Schad.
Naja, warte mal, wie hat er das ausgedrückt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, genau, persönlich oder privat. In dem, was man umsetzt.
Aber erzähl doch mal, Arvid, wie war es für dich, die Weihnachtsfeiertage? Was hast du angeschaut? Gibt es irgendwie eine tolle neue...
Also man erzählt es ja heute immer auch gerne im Kontext der aktuellen Corona-Situation. Und ich muss sagen, ich war bei meiner Familie im Erzgebirge, wie jedes Jahr eigentlich, bis auf ein Jahr bisher war ich das noch nicht. Da war ich in Neuseeland, auf der südlichen Hemisphäre. Da war schönes Wetter. Und diesmal war ich wie immer im Land der Weihnacht, Erzgebirge. Und wir haben uns unsere kleine Weihnachtsoase wie jedes Jahr eigentlich geschaffen. Und so viel anders war es jetzt auch nicht. Weil wir sind eh schon immer ein ziemlich kleiner Rahmen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und es war gemütlich, familiär, war schön. Und angeschaut habe ich mir, ich habe mir eigentlich einiges angeschaut. Also was man so dann halt auch mit der Familie irgendwie anschaut. Zum Beispiel, wenn man so einen Fernsehabend macht. Serienmäßig gar nicht so viel geschaut, muss ich sagen. Es waren dann eher so Netflix-Produktionen. Ich habe zum Beispiel den neuen Film von George Clooney habe ich angeschaut, diesen Weltuntergangsfilm.
Okay. Ja. Und der ist hui oder pfui?
Weder noch. Also der ist halt sehr ruhig erzählt. Ich fand es irgendwie ganz angenehm, aber auch es fehlt trotzdem irgendwie an Tiefe, um das aufzuladen, fand ich. Aber es ist vielleicht, weiß ich nicht, wenn man einen ruhigen, besinnlichen Film schauen will und dann auch vielleicht ein bisschen Geduld mitbringt, kann man sich den schon ganz gut anschauen.
Ja, da fällt mir ein, zum letzten Podcast, unserem Weihnachtspodcast, welche Filme haben wir denn vergessen? Ne? Also Love Actually zum Beispiel ist so ein Weihnachtsklassiker.
Nie gesehen habe.
Ja.
Ich habe nur mal so eine halbe Stunde gesehen und das ist absolut überhaupt nicht mein Fall gewesen und habe es abgeschalten.
Ist es Hugh Grant oder ist es Love Actually?
Es sind noch viele, ne? Also Bill Pullman spielt wohl noch mit, glaube ich. Also es gibt so eine Episodengeschichte, ne? Wo dann alle, ich weiß auch nicht, was das Konzept
Liebe
konkret
an,
ist.
Liebe an Weihnachten erfahren.
Liebe an Weihnachten.
So wie es halt auch in der Frohen Botschaft
Liebe,
der Fall ist.
Obwohl halt, ne? Eigentlich.
Und ein anderer Film, was ich eigentlich erzählen möchte, den ich jetzt gesehen habe, Carol. Carol könnte man auch als Weihnachtsfilm interpretieren.
Halt immer noch nicht gesehen, stimmt.
Vielleicht sprechen wir da einfach nochmal drüber, wenn du ihn gesehen hast, weil der ist echt ein super Film. Also muss man sagen, der hat auch, wenn man jetzt an den letzten Schuss denkt, sehr, sehr, sehr aufgeladenen letzten Schuss. Der spielt quasi in der weihnachtlichen Vorzeit, so vor, ja, vorweihnachtlichen Zeit.
Aber heißt die Hauptfigur da Carol? Ja. Weil Carol ist ja auch die Christmas Carol, ist ja ein Lied, genau, sozusagen. Also genau.
Nee, die Hauptfigur heißt Carol, beziehungsweise es gibt zwei Hauptfiguren. Gewissermaßen hat der Film große...
War das Gwyneth Paltrow?
Nee.
Und dann die dänische Schauspielerin, wie kann da...
Nee.
Auch nicht? Nee, bin ich völlig falsch. Wer spielt denn da mit? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wie heißt sie doch gleich? Cate Blanchett
spielt. Ach, Cate Blanchett, ne? Siehst du. Die habe ich gerade verwechselt mit Gwyneth Paltrow, was mir schon mal passiert ist.
Jedenfalls ist das ein Film, den man eigentlich ganz gut vergleichen könnte mit Die Frau, das Gemälde der Frauenflammen. Ah, ja. Okay. Ähnliche Story, ähnliches Tempo, ähnliche künstlerische Interpretation vielleicht. Oder,
aber auf amerikanisch.
Ja, auf amerikanisch. Anderes Zeit. Es ist auch ein Historienfilm.
60er Jahre.
50er Jahre. Aha.
Nee, ich weiß immer noch gar nicht, worum es da geht. Ich dachte, es wäre so autobiografisch oder so. Also so ein Biopic irgendwie ist es auch nicht, ne?
Nee.
Okay.
Also nicht, dass ich wüsste.
Das ist gut, weil Biopic ist so ungefähr mein unbeliebtestes Genre. Das ist das, wo ich mich immer zwingen muss, mir das anzuschauen.
Ja, es gibt dann ein Biopic, also wir sprechen ja nicht über, wir sprechen nicht über Dokumentation, sondern über Biopics, also Spielfilme, wenn man so will. Da ist ein Film, den möchte ich schon länger gucken und weil ich gerade festgestellt, wie du weißt, male ich auch immer hin und wieder und mir ist ein Bild aufgefallen, das ich gemalt habe, das ähnlich aussieht eines Bildes, habe ich gestern nämlich in einem Buch von Basquiat geblättert.
Ah.
Kennst du also diesen es typischen
gibt einen Film von Julian
Schnabel?
Genau.
Über und dieses Basquiat. Bild, das ich gemalt habe, ist wirklich genau, also nicht genau, aber sehr, sehr ähnlich. Wie so ein typisches Face so von Basquiat. Und gut, bis jetzt kosten meine Bilder keine 50 Millionen Euro, aber zumindest interessant, so diese Parallele zu sehen. Und dann dachte ich mir auch, diesen Film habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Das wäre mal ein interessantes...
Wir könnten ja auch mal das ist ja auch der Debütfilm von Julian Schnabel ist, der ja eine ähnliche Laufbahn wie Steve McQueen jetzt dieser Regisseur
übrigens
gemacht hat. Julian Schnabel war ja auch Fotokünstler.
Hat auch mit Basquiat rumgehangen, muss man
die
sagen.
Die haben auch gechillt in New York irgendwie so.
Es ist jetzt nicht irgendeiner, der sich dieses Thema annimmt.
Nee, das ist auch ein interessanter Film, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Porträt von der New Yorker Künstlerszene
absolut,
an sich. Ne?
Absolut.
Also, ich habe den
Film gesehen. Patti Smith, Andy Warhol und
Iggy Pop
und Vincent Gallo. So.
Vincent Gallo spielt mit, stimmt, ja. Irgendwie so. Ja.
Also es ist ein Film, den vielleicht können wir den mal auch zusammen.
Den würde ich mir auch gerne
anschauen. Das ist einfach mal so unabhängig jetzt von unserem kleinen Podcast-Projekt.
Ja.
Könnte man ja da mal.
Aber man könnte auch mal eine Reihe machen von Debütfilme. Da zum Beispiel jetzt auch The Squid in the Whale, wie wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, ob wir uns den heute noch anschauen, auch ein Debütfilm von Noah Baumgartner.
Noah Baumbach.
Baumbach. Wie heißt die andere
Frau? Hans Weingarten, oder?
Ja, genau.
Du meinst hier, die fetten Jahre sind vorbei.
Ja, richtig.
Toller Film auch übrigens. Den kann man auch immer mal wieder erwähnen, wer noch nicht gesehen hat.
Das der Debütfilm Weißes Rauschen, ne?
Genau, das Weiße Rauschen.
Mit Daniel Brühl fand ich auch ein toller Film.
Total, also Debütfilme ist total spannend, weil natürlich auch ein Debütfilm mit uns ganz persönlich.
Ja, weil wir müssen noch einen machen.
Ja.
Genau.
Von daher kann man da ja mal schon mal so
reinschnuppern.
Reinschnuppern, ja. Okay. Gut. Dann möchte ich gleich mal starten mit einer Serie, die du mir gestern empfohlen hast.
Ja.
Und zwar heißt die Der Sommer 90?
Sommer 90.
Eine ARD-Digeto-Produktion.
Ja.
Was hat dir daran so gut gefallen?
Naja, also ich habe dir schon vorher gesagt, dass ich jetzt nicht so der krass, ich dachte, es sei einfach mal eine ziemlich spontan wirkende, spielerische Fernsehproduktion, wo ich dachte, das war mal interessant, sich das anzuschauen. Und es gab ein paar Sachen, die mich einfach sehr berührt haben. Ja. Also es ist natürlich erstmal die Thematik, weil ich komme ja selber aus dem Osten Deutschlands und die Geschichte von der Serie ist, dass ein Geschäftsmann, der ein Schreiben, sein Vorgesetzter erhält ein Schreiben, wo darauf hingewiesen wird, dass der Geschäftsmann 30 Jahre zuvor, zum Tag vor der Wende, wo eine junge Frau vergewaltigt hat. Also er war selber noch jung.
Und also nicht vor der Wende, sondern eigentlich in dem Sommer 90,
den Sommer schon nach der Wende. An so einem bestimmten Tag, wo er...
Fußball-Weltmeisterschaft übrigens.
Ja, also stimmt, ja, genau.
1-0 für Deutschland.
Ja, okay. Ja, spielt ja auch eine Rolle. Und die Hauptfigur, gespielt von Charlie Hübner, macht sich dann auf dem Weg durch die ostdeutsche Provinz in verschiedene so Provinznester und besucht da seine alten Freunde, also die er 30
überfällt
Jahre... Überfällt die quasi, die er 30 Jahre zuvor einfach zurückgelassen hat, am nächsten Morgen nach diesem Ereignis, ob es jetzt stattgefunden hat oder nicht, ob er das gemacht hat oder nicht, erfährt man dann erst zum Schluss. Oder nicht, weiß ich nicht. Und dann besucht er die alle und das ist so auch ein bisschen die Thematik, die mich natürlich auch persönlich viel umtreibt. Oder ja, mit der ich mich auch selber beschäftige. Also das Leben in der Provinz und das Leben, was man alternativ dazu führen könnte, so will ich es mal ausdrücken, zu dem Leben in der Provinz, ob man jetzt dort bleibt oder nicht, diese Entscheidung, die man trifft und wann man diese Entscheidung trifft und wie sich das Leben dann danach gestaltet.
Also ja, ich habe das gestern einfach direkt durchgeguckt, weil das kann man ja auch, sind ja 4x20 Minuten, also eine Miniserie.
Es gibt auch einen Filmcut, also es gibt auch eine 90-Minuten-Version davon.
Ah, okay.
Es ist fürs lineare Fernsehen wurde es als 90 Minuten ausgestrahlt und für das Web ist es dann aufgeteilt auf
4
Folgen.
Und erfrischend ist es auf verschiedene Art und Weise, nicht nur weil die Produktionsfirma Florida TV heißt, von Klaas Häufe Umlauf, sondern auch weil, gut, ob Florida jetzt erfrischend ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber erfrischend in dem Sinne, dass zum Beispiel Charlie Hübner die Hauptfigur oder der Schauspieler der Hauptfigur auch selbst mitgeschrieben hat. Ja?
Ja.
Also es ist wirklich so eine Character Study auch auf eine Art. Es geht sehr irgendwie um diesen Protagonist, der ein Finanzhai ist, ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und
sich einfach Millionär ist und so
ist alles. Sich irgendwie mit seiner Vergangenheit nicht so viel beschäftigt hat, zumindest auch mit diesem Sommer 1990 und jetzt auf einmal so seine Karriere so auf dem Spiel steht und er das jetzt selbst in die Hand nimmt. So.
Ja.
Und dabei aber auch eine ganz, ich finde, schon auch eine Entwicklung irgendwie durchgeht. Also erst ein bisschen, es plätschert, also es ist nicht direkt, erst bleibt er noch sehr so bei seinen Konventionen, irgendwie diese Sache schnell aus dem Weg zu räumen und wirklich darauf zu fokussiert zu sein.
Also er interessiert sich natürlich auch erstmal gar nicht für seine alten Freunde, der hat das alles hinter sich gelassen.
Genau. Und irgendwann, also ich glaube spätestens, wenn er dann diesen vierten Freund trifft oder die Freundin, ist er dann gar nicht, platzt er nicht mehr so in wirklich mit dem Thema rein, sondern ist auch so...
Da hat er ja schon rausgefunden, was Phase war und
den entschuldigt besucht er sich dann zum Beispiel direkt mal, dass er sich 30 Jahre nicht gemeldet hat.
Genau.
Das ist schon mal ein Entwicklungsschritt von einfach, ich will hier irgendwas, ja. Sondern zu, okay, ich bin mir schon mal bewusst dem.
Ja.
Aber was natürlich logisch ist, weil es dreimal schon passiert ist,
wäre ja
irgendwie dann total komisch, wenn er da nicht mal drauf
geht. Und ich finde auch so diese letzte Begegnung mit seinem Freund Ronny, so heißt auch die Episode dann, die heißt immer so nach den Leuten, die er da aufsucht, war auch die mich dann wirklich auch so berührt hat, wo ich dann sage, okay, es lohnt sich wirklich, das auch anzuschauen. Deswegen habe ich das empfohlen.
Und da ist tatsächlich der Entwicklungsschritt dann auch am größten.
Ja, also da passiert dann natürlich noch ganz viel. Ja.
Der letzte Shot, kann man den ersten Shot hervorheben? Ich glaube schon.
Ach ja, guter letzter Shot.
Ja.
Ja, guter, schöner, berührender letzter Moment.
Und da und auch erfrischend, finde ich, ist so die Tatsache, dass, so wie ich das jetzt auch von den Credits beurteilen kann, ist es nicht aufwendig, ne? Nicht besonders aufwendig. Da ist kein riesen Lichtteam dabei und es sind irgendwie so vielleicht 20-Mann-Team. Ja. So, das gibt, und also sehr erfrischend einfach, so wie man...
Ja, es ist einfach ein Thema sich mal genommen und dann angepackt mit
einem und auch Cast. An einem Zeitgeist orientiert, da geht es natürlich viel um MeToo und Verleumdungskampagnen, die ja auch stattfinden.
Ja.
Und
es geht ums Gefälle von Stadt zu Provinz. Es geht um Corona, wird auch viel thematisiert. Es wird einfach aufgegriffen, es wird jetzt so indirekt eher thematisiert.
Zum ersten Mal, dass ich das so gesehen habe. Ne?
Ja, richtig. Also es war wirklich ein...
Das Corona-Teil des Lebens.
Finde ich einfach ein Format, finde ich. Also zunächst jetzt mal, was irgendwie fähig ist, sehr aktuell zu sein, sehr frisch zu sein, viel zu experimentieren. Das ist übrigens ein komplett improvisierter Film. Ne? Also die Dialoge sind improvisiert. Ich glaube auch teilweise Ereignisse wurden den Schauspielern erst... während die gedreht haben, sozusagen, wurden die davon überrascht und solche Sachen hat man da wohl gemacht. Und ich finde das eine Herangehensweise, die ich irgendwie sehr sympathisch finde für eine Fernsehproduktion.
Ja.
Weil da finde ich Aktualität und, also egal wie jetzt das Ergebnis letztendlich ist und so weiter, einen ziemlich wichtigen Faktor, mit dem man wo das Fernsehen eigentlich eine Qualität haben sollte, finde ich. Also,
ja, und gibt es denn, also erfrischend finde ich auch die Tatsache, dass irgendwie, ich wusste das nicht, dass es ein 90er ist und dass daraus dann diese 4x20 oder 25 Minuten, das ist ja keine feste Zeitspanne.
Nee.
Das ist irgendwie, da haben sie, das ein smarter Move gewesen, so, weil ich glaube gerade für uns irgendwie, die jetzt vielleicht nicht im Fernsehen geguckt haben, es ist so irgendwie nochmal besonders, also so als, ich habe das tatsächlich einfach so als Miniserie auch.
Ja, genau, ich habe es auch so weggenascht, hatte ich ja schon gesagt. Das kann man so, wenn man, über die Feiertage war es halt irgendwie perfekt da.
Ja, das mit dem Improvisieren wusste ich jetzt auch noch nicht. Also, aber klar, also dieses, ich nenne es mal auch so Character Study, weil es ist wirklich, man ist wirklich, macht so eine kleine Reise mit ihm, so, ja. Ne? Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist total gut gelungen und. Ich könnte zum Beispiel jetzt spontan gar nicht so sagen, was mir jetzt nicht so daran gefallen hat, weil ich es wirklich toll finde. Also,
ja, ich würde es jetzt auch nicht so ausformulieren. Es gab natürlich ein paar Punkte, wo ich dachte, egal, aber will ich jetzt nicht so sagen. Ich finde auch so, ja, ich glaube schon, dass man in manchen Dingen noch mal tiefer gehen hätte können. Aber ich will jetzt auch gar nicht so auf die vermeintlichen Schwächen rumreiten, sondern das ist einfach so als
durch und schönes, durch ist es
frischer
echt
Wind ins Fernsehen. Einerlei. So würde ich es gerne nennen. Oder so, deswegen würde ich das gerne weiterempfehlen.
Ja, ja. Nee, ich habe mich echt drüber gefreut gestern. Also das,
man bleibt auch dran, also ist, natürlich will man wissen, was passiert ist in der Nacht und so, ist dramaturgisch sehr klar. Man ist mal gespannt auf die Begegnungen, die folgen. Man weiß ja schon, dass er zu dem und denen dann immer geht.
Und es ist irgendwie erstaunlich klein alles so, ne? Wie so erzählerisch, also jetzt irgendwie ne, nicht die große Welt, die da irgendwie verhandelt wird. So, das ist einfach irgendwie eher in seinem Auto, der so diese Reise,
richtig, ja.
Reise mit.
Das ist halt auch das, es produziert nicht so viel Bilder, es findet eher Bilder. So würde ich es ausdrücken, was ich immer sehr positiv finde, aus ganz vielen Beispielen, auch aus filmgeschichtlich, wie jetzt mal so mit von Dogma jetzt anfängt oder sowas wie Pusher oder sowas, weißt du, wo es eher darum geht. Was umgibt uns und wie zeigen wir das, als zu überlegen, was wollen wir zeigen und wie produzieren wir das, so diese Herangehensweise.
Ja, und was auch bleibt, ist für mich wirklich dieser Eindruck von Charlie Hübner, wie er das einfach wirklich durch und durch richtig überzeugend spielt, so das ist... Ne, also
es gibt viele auch, sonst besteht es ja aus Charlie Hübner und so Nebenfiguren und es gibt also ich fand auch die Mutter toll dargestellt, konnte ich auch sehr gut nachvollziehen und auch ein paar von den Leuten, die er halt besucht, ne?
Ja. Schön. Ich habe auch einen Film geguckt, also ich würde jetzt mal vielleicht zu einem Film gehen, wo ich jetzt gesehen habe, den. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen hatte, aber das war irgendwie spät abends, nachts und ich hatte mir gedacht, okay, was gucke ich an? Ich habe End of Watch geguckt.
Habe ich noch nie gehört.
End of Watch?
Habe ich noch nie gehört. Ich schreibe es mir mal auf, warte mal, End of Watch.
End of Watch ist ein Film, Jake Gyllenhaal und dieser Herr Peña, ein Mexikaner, Mexikaner oder...
Weiß ich jetzt nicht.
Es ist quasi ein Film von einem, der heißt Ayer, der Regisseur. Der Regisseur heißt.
Ah ja, Pierre. Okay.
Das der ist hat also Training Day geschrieben.
Ja, ja, ja.
Und okay. Das ist also sein Regiedebüt gewesen oder einer seiner ersten Filme. Und der macht vieles erstaunlicherweise richtig, richtig gut.
Das ist ein Polizeifilm.
Ja, sonst Polizei- es ist quasi, es ist, genau, es ist also es ist ein Independent-Film, ist jetzt nicht das große Hollywood-Studio dahinter, ja. Aber er hat natürlich diese zwei Hauptcharaktere und das sind eigentlich so, die sind auch so, sind halt Polizisten, LAPD in Compton oder South Central und fahren so mit ihrem Polizeiauto.
Also wie Training Day.
Ja.
Erstmal so von der Prämisse her.
Ja, aber allerdings ist es so, dass dieser Jake Gyllenhaal-Charakter, der hat, der filmt alles mit dem Camcorder. So.
Aha, als Polizist.
Ja, genau. Der macht einfach, der macht das für so ein Hobbyprojekt, sagt er immer so. Ne? Einfach so irgendwie als, okay. Als Aufzeichnung für irgendwie.
Das erinnert mich an einen anderen Jake Gyllenhaal-Film, wo er diesen Reporter spielt. Hast du den gesehen? Es gibt so einen Film, da spielt er so einen Reporter, der so narzisstisch und erfolgsgeil ist, der dann anfängt, die Verbrechen zu faken. Nightcrawler.
Ah, okay.
Heißt Jake Gyllenhaal?
Ja, okay. Das kann gut sein. Ja. Jedenfalls, es sind da so tolle Momente dabei. Finde ich, das ist ein Bromance-Movie, kann man sagen. Okay. ist wirklich ein Bromance-Movie und am Ende ist es auch total traurig und so.
Stirbt jemand.
Ja, und die legen sich halt mit dem mexikanischen Kartell an so oder rutschen da so rein.
Los
und
Angeles.
Schießerei und bla bla und so. Ja. Und der Film könnte wirklich von so einem, ich sag mal, vom was für Momente es gibt, Schauspieler. Also es ist wirklich, ich finde, für eine Schauspielerleistung, ja, schafft dieser Film das einfach, wie auch immer, das so zu kreieren, dass es einfach Spaß macht und mir total authentisch ist und gut funktioniert, so zwischen den beiden, so diese Chemistry.
Auf welchem populären Streaming-Dienst kann man diesen Film anschauen?
Auf Netflix.
Perfekt. Ja. Guter Tipp. Dann
guckst dir mal an, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, und lass uns da nochmal drüber diskutieren, weil der Film ist wirklich, also der hätte das Potenzial gehabt, zu einem besten Police-Cop-Film zu werden, wahrscheinlich dieses Jahrhunderts. Aber schafft es halt nicht, weil leider irgendwie, weil die Regieleistung leider nicht so toll ist, irgendwie. Ne? Also da ist irgendwie vielleicht der falsche Zugang zu dem Film. Also das ist toll geschrieben, keine Frage. Und die Schauspieler sind gut inszeniert, sicherlich. Aber irgendwo ist der Fokus nicht so gut.
Also nicht so klar, oder?
Nicht so klar, oder beziehungsweise könnte man auch die Auflösung vielleicht oder dieses Handkamera-Gimmick ist so unklar, weil es ist dann alles irgendwie nur mit Handkameras. Man sieht immer wieder Handkameras, aber es ist auch nicht klar, ob die jetzt benutzt werden oder manchmal auch nicht da sind.
Ja.
Aber macht auf jeden Fall irgendwie total auch Spaß. Ja.
Alright. Okay. Ich hatte mal kurz reingeschaut in die Serie, die auf Netflix auf Platz 1 der deutschen Charts war. Man kann ja mal die Charts eingucken. Und da gucke ich immer mal so nur meistens so rein. Was,
Ozark oder was?
Nee, was Deutschland so guckt am liebsten. Und das war diesmal eine japanische Produktion, eine Manga-Verfilmung. Heißt Alice in Borderland. Hast du davon gehört bisher?
Nee.
Ja gut, es geht um so eine Tokio Parallelwelt, irgendwie so drei Jungs geraten da irgendwie zufällig hin. Man erfährt da über die erste Staffel noch nicht, wie oder warum, aber die gehen, sind auf dem Klo und plötzlich, die gehen aus dem Klo raus irgendwie zu dritt und sind plötzlich in dieser Parallelwelt. Das sind drei so Slacker, also besonders die Hauptfigur ist eigentlich so ein Computerspiel-Nerd. Und in dieser Parallelwelt müssen die so Spiele mitmachen. Also es ist halt quasi ein leeres Tokio und da sind immer so Orte, wo die dann in so sadistische, ein bisschen wie in Saw, solche Spiele, wo es um Leben und Tod geht, die dann durchstehen müssen. So, das ist so das sehr japanisches Sujet, würde ich mal sagen. Also erinnert ein bisschen, wie gesagt, an Saw oder an Battle Royale, dieser japanische Film, den kennt man ja. Ne? Der immer noch in Deutschland, glaube ich, indiziert ist. Und so ähnlich spielt sich das dann auch ab. Ich habe drei Folgen gesehen, irgendwann wird es mir dann zu ballerballer, muss ich sagen. Also ich konnte es dann nicht weiterschauen. Habe ich schon gemerkt, dass es dann eher dann doch leider der Fokus viel zu sehr auf so Spielereien und Action liegt in der Serie und alles auch ein bisschen zu kompliziert, finde ich, erzählt ist. Extrem gewalttätig. Ja, hätte mich jetzt interessiert, wenn du es spontan gesehen hättest.
Irgendwie dieses Mal haben wir irgendwie unterschiedliche Sachen.
Ja,
wir das haben kann man schon mal festhalten, Sachen. Bis auf jetzt hier unser ja. Summer of 90.
Ja.
Ja, ich habe
es. Es ist nur interessant, mal zu schauen. Also, was ich mich gefragt habe, inwiefern Sehgewohnheiten zum Beispiel jetzt in Japan funktionieren im Vergleich zu Deutschland und oder anderen Ländern. Und welche Formate dort funktionieren und welche Formate hier funktionieren und aus welchen Gründen. Also ich habe da eher so aus dem kulturellen Blick halt ja. so drauf gehabt. Ja.
Also meine Sehgewohnheiten haben sich schon im Laufe der Jahre verändert, weg vom Animationsfilm. Also ich habe das auch gemerkt, also wenn ich jetzt noch den Lion King nennen darf, da war ich ja ganz jung, sagen wir mal. So vielleicht 8 Jahre oder so, als ich den gesehen ja. habe. Und das habe ich natürlich ganz viel geguckt und immer ganz viel Dragon Ball Set und so Geschichten, ja. ja. Aber irgendwann, also auch selbst die Studio Ghibli-Sachen habe ich mir nie so richtig reingezogen. Das würde ich mal gerne noch einen Shot geben. Ich meine, Akira habe ich gesehen oder so. Aber das ist nicht
Studio Ghibli.
Das ist nicht Studio Ghibli, ja. aber es ist ein Animationsfilm ja. und sowas, das interessiert mich. Also ich habe jetzt versucht, auf Mubi diesen Max und weißt du, diesen Animation, diesen Stop-Motion-Film zu gucken?
Marion Max.
Ja. Hat mich irgendwie auch nach 10 Minuten nicht mehr so interessiert. Also
das ist übrigens Alice in Borderland, ist aber Realfilm.
Ah,
Verfilmung, okay. ist kein Anime. Ah, okay. Ist ja kein Animationsfilm. Das hätte ich mir sonst gar nicht auch eher nicht
aber ich meine, ich merke das schon, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich merke schon so auch so Sachen wie BoJack Horseman oder
okay.
Rick and Morty.
Kommst du nicht so ran.
Ja.
Bei den zwei Sachen, die du genannt hast, weißt du ja, bin ich totaler Fan, besonders auch von BoJack Horseman letztendlich. Aber es liegt eher auch daran, dass das über dieses klassische Animationsfilm ja noch hinausgeht und sehr, sehr, sehr Konzentration auf einen Storytelling, was viel über Sprache funktioniert und was extrem viel auch subtextlastig geschrieben wird und
Erwachsenenserie.
Das ist eine totale Erwachsenenserie, ja. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich tue mir auch immer schwer, so Animationsfilme erstmal so anzuschauen. Wenn ich mich dazu zwinge, bin ich aber auch trotzdem immer echt dankbar, muss ich sagen.
Ja,
okay. Also ich würde mir zum Beispiel auch gerne diesen Soul anschauen, der jetzt eigentlich im Kino laufen sollte. Dieser neue von Pixar. Interessiert mich jetzt auch, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich jetzt nicht so unbedingt jetzt den Impuls, würde ich gucken, aber ich weiß, wenn ich mir den anschaue oder was dort verhandelt wird, interessiert mich erstmal thematisch auf jeden Fall. Aber sonst habe ich auch immer so diese Hemmschwelle. Auch diese Studio Ghibli-Filme, die ich in meiner Jugendzeit total, habe ich ja. alle gesehen so. Das hat mich auch so geprägt. Aber wenn ich dann
State of the Art auch auf eine Art, oder? Ja. Für viele so.
Ja, ja, aber wenn auch ein neuer rauskommt, ich bin jetzt auch nicht mehr immer so, ich muss mich dann auch überwinden, die anzuschauen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist schon was, weil ich jetzt auch mein Interesse sich auch mehr auf zwischenmenschliche Themen wahrscheinlich verlagert haben. Wenn ich einen Kinofilm anschaue, glaube ja. ich.
Das ist natürlich auch in Animationsfilmen.
Findet es auch statt.
Stattfinden
findet es auch
kann,
statt.
Ja.
Und auch findet ja auch eine eigene Sprache dafür, was auch sehr interessant sein kann.
Total.
Und gerade halt, ja, wie gesagt, auch die Produktion BoJack Horseman jetzt als Beispiel und,
Rick
and Morty vielleicht noch ein bisschen weniger, aber BoJack konzentriert sich sehr auf zwischenmenschliche Themen, muss man dann auch dazu sagen. Also es geht und vor allem auch um aktuelle gesellschaftspolitische Themen sind die Serien sehr, sehr, finde ich, progressiv, also viel und flexibler vor allem auch. Als ich das in vergleichbaren anderen Sendungen tatsächlich auch sehen konnte.
Am 24. Am Heiligabend war ich eingeladen zu einem Weihnachtsdinner. Mhm. Da haben wir zu viert eine Weihnachtsgans gekocht. Und da anwesend war auch eine Person, die hat mich total an Rick erinnert.
Oh Gott.
Ja, ja, also vielleicht kannst ja. du dir auch vorstellen, wer es war, weil du kennst ja so ein bisschen vielleicht auch die Person. Ja, und
Also wenn die Person jetzt zuhört, entschuldigt sich im Voraus.
Ja, ja,
ich weiß nicht, um wen es sich handelt bei dir, der du gerade zuhörst.
Nee, aber also besonders dann, weil er hat dann quasi auch viel getrunken und dann hat er immer so geröpst.
Ja, ah ja,
beim Sprechen.
Das hat mich auch daran erinnert. Okay.
Aber auch andere Dinge vielleicht.
Aha.
Ja. Okay.
Ja, das war das, was wir uns jetzt reingezogen haben über die Feiertage. Ne?
Ja, ich habe einfach bestimmt noch einiges mehr.
Mir fällt jetzt auch gerade nicht ein,
irgendein
komischer Horrorfilm noch oder weiß ich nicht.
Ja, ja, Aldo Vermeers in New York hab ich
geguckt. Okay.
Kann man sich vielleicht
90er Jahre Film so, ne?
Genau. Hm. Und sonst ganz viel Sternstunde Philosophie, hatte ich dir auch schon mal anfangs gesagt. Wer sich damit noch
auch ein sehr gutes Format
auseinandergesetzt hat.
Siehst du, unsere Sehgewohnheiten verlagern sich sowieso gerade schon dermaßen streng aufs Online. Obwohl ich mich jetzt auf den Kinostart nächstes Jahr freue.
Ja, wobei man muss ja auch sagen, so die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ob es jetzt in Deutschland oder in der Schweiz ist oder sonst wo, haben ja ihr Online-Angebot auch so weit ausgebaut, dass man da bei uns gar nicht mehr so unterscheidet, so gucke ich es jetzt im Fernsehen an oder online, in der Mediathek und YouTube für manche, ich sag mal ältere Herrschaften an der Stelle, ohne das jetzt zu werten, YouTube ist ja nicht nur einfach irgendwelche Influencer, die Content hochstellen und über Beauty-Tipps, Schminke-Tipps Videos erstellen, sondern YouTube ist ja eine große Sammlung von Content und da
wissen
wir alle.
Und auch sobald die älteren Generationen das entdecken, beobachte ich mehr und mehr, wird dann irgendwann auch nur noch auf YouTube geklickt.
Ja. Das hat sich total geändert. Also wenn man jetzt 15 Jahre zurückdenkt und YouTube, wie es da war, da war es tatsächlich noch so, ich lade so mein eigenes Video hoch und das hat sich dann total geschiftet seit 2010 wahrscheinlich.
Obwohl, wenn ich halt den Fernseher, also ich habe das was, was ich auch immer trotzdem mal genieße, wenn ich jetzt zu Hause bin, also bei meiner Familie bin und da läuft den ganzen Tag der Fernseher. Weil ich habe kein Fernseher in dem Sinne mit Fernsehanschluss. Ich schaue auch alles im Internet und das ist mein Fernseher und ich bestimme, was ich schaue und es ist immer trotzdem wieder ein ganz neues Erlebnis. Jetzt eher im Trash-Bereich, muss ich sagen, dann da Entdeckungen zu machen, was da alles gibt oder zu schauen oder einfach zu sehen, was einfach den ganzen Tag in vielen Wohnzimmern läuft, weil mir das eigentlich nie bewusst ist. So. Und dann irgendwie mal sowas anzugucken wie Morgenmagazin am Frühstückstisch.
Ja.
Was ich im Ehrlichsein ziemlich gruselig finde. Teilweise, was wieder wie an Themen herangegangen
Stimmung
wird.
Stimmung gemacht wird.
Wie Stimmung, oder aus verschiedenen Punkten, die mir gar nicht mehr so bewusst sind, dass aber sowas eigentlich jeden Tag auch konsumiert wird. So.
Ja. Also ich habe es dir vorhin ja schon erzählt, aber wenn ich irgendwelche Naturdokus angucke und irgendwie darüber stolper oder mal ein Fernseher vor meiner Nase hängt oder wie auch immer, dann bleibe ich da schon auch mal hängen und gucke mir das gerne an. Was natürlich journalistische Formate angeht, ist es nochmal eine andere Seite des Fernsehens, die wir jetzt, glaube ich, auf die wir gar nicht so sehr eingehen jetzt. Ne? Also ich gucke dann schon mal auch, oder regelmäßig gucke ich dann mal, jetzt kommt heute schon nahe gerade, dann mache ich den Livestream an zu Hause und gucke mir das zum Beispiel an.
Ja, ja, journalistische Formate schaue ich mir ja auch an, aber dann im Internet. Ich rede jetzt wirklich von diesen so Tages, diese Sachen, um so Programm zu füllen.
Ja.
Wenn es dann auch so Sachen, die ich mir wirklich nie anklicken würde, bewusst oder so, wo ich in meiner eigenen Bubble bin, die irgendwie dann besteht aus das, was ich halt eben anklicke, bewusst, sondern so Sachen dann auch wie Galileo, wenn es das immer, gibt es das noch? Ja.
Galileo's Big Pictures zum Beispiel.
Ach, das haben wir ja vorhin kurz mal angeschaut. Ja, richtig. Ja, solche Sachen. Also einfach auch die Art und, also mich interessiert dann immer so diese Sprechertexte auch so, ne? Wie die Sachen halt kommentieren oder bewerten. Und man, das, was ich irgendwie finde ich auch faszinierend, weil wenn man so täglich das anschaut und auch irgendwie das gar nicht mehr so kritisch hinterfragt, was da aber alles an Informationen noch im Subtext dort drüber kommt, wenn man das mal anfängt zu analysieren, Also einfach bei so einem Sprechertext jetzt von einer Galileo-Episode. Ne? Ja, finde ich krass irgendwie. So. Also es fällt mir jetzt so auf, weil ich das halt sonst immer nicht mache. Und jetzt, wenn ich das so anschaue, denke ich so, wow.
Ja, da hast du irgendwie, das hast du früher nicht so reflektiert.
Nee, das habe ich natürlich früher nicht so reflektiert, so, ja.
Ja, Hashtag an dieser Stelle weniger beurteilen, mehr beobachten.
Ja, okay. Warum?
Naja, weil dann das Leben...
Ich beobachte das ja und ich muss sagen, manche Sachen beurteile ich auch, weil ich die auch ein bisschen so leichtfertig dann finde oft.
Genau, das ist auch okay, wenn du das den Galileo-Sprechertext beurteilst oder darüber urteilst, aber insgesamt an jetzt als philosophischen Ansatz, an die Herangehensweise des Lebens, macht man sich das Leben offener oder interessanter, glaube ich, wenn man weniger urteilt.
Natürlich.
Was du auch, so wie ich dich kenne, da habe ich sicherlich auch von dir schon was gelernt, dass es, ja, glaube ich, einen weiterbringen, weniger zu urteilen und mehr zu beobachten.
Da gibt's
und auch eine Größe, da geht's, dann könnte man auch auf den Begriff Liebe stoßen als nächstes und so weiter. Ne? Also,
da gibt es einen sehr guten Text, der wird dir gefallen, der ist sehr berühmt, von David Foster Wallace. Das ist ein Vortrag, den er gehalten hat vor einer Universität von abschließenden, glaube oder angehenden Studenten für Literatur. Und da geht es genau um dieses Thema, nicht zu werten, nicht zu schauen, wenn du eine Frau an der Kasse, eine Kassiererin siehst, nicht sofort zu urteilen, oh, ihr Leben, das nimmt er als Beispiel, muss furchtbar sein, jeden Tag an der Kasse zu sitzen, sondern es gibt 1 Million andere Möglichkeiten. Den Text würde ich dir mal empfehlen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Hat irgendwas mit Fischen, Fische im Wasser oder sowas.
Okay.
Ja, sehr berühmter Text, der sich da darum dreht. David Foster Wallace, der hat ja auch Reportagen geschrieben, und hat alles daran gesetzt, eben nicht zu urteilen, sondern nur zu beschreiben. Obwohl er in schrecklichen, auf einer Kreuzfahrt zum Beispiel, hat über eine Kreuzfahrt geschrieben. Und er ist ganz berühmt dann damit geworden, eben, dass er sich so darauf konzentriert hat, nur zu beschreiben, ohne zu bewerten.
Ja, jetzt haben wir unsere Zuschauer schon lange genug auf die Folter gespannt. Wie es weitergeht in unserer Story.
Ach so, in unserer Geschichte, ja. Wir haben uns vorab keine Gedanken gemacht. Wir haben jetzt auch nicht debattiert. Ich weiß auch gar nicht, ist das so eine gute Idee, das einfach so jetzt weiterzuspinnen?
Wir könnten es versuchen. Letztes Mal hatten wir auch nicht die Idee beim Start.
Ist ja und das dann Projekt ist erst spontan entstanden.
Ja, und ich muss dazu auch noch eine Einschränkung sagen. Ich würde gerne so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil meine Oma heute ihren 88. Geburtstag feiert und ich bin gleich zum Zoom-Meeting eingeladen.
Ja, das ist ganz selbstverständlich. Das heißt, dann unterbrechen wir einfach. Vielleicht unterbrechen wir jetzt gleich und machen gleich weiter.
Können wir auch machen, aber trotzdem 10 Minuten Brainstorm fände ich irgendwie gut.
10 Minuten ist halt ein bisschen, das fühlt mich unter Druck
gesetzt. Fühlst du dich unter Druck gesetzt?
Ja, sofort. Aber wir können mal kurz rekapitulieren, was nochmal die erste Einstellung, weil wir haben schon überlegt, das soll ein Konzept sein von 10 Einstellungen.
10 Einstellungen,
vielleicht auch 12,
ah, 10 Minuten.
Je nachdem. Ja, weil die erste Einstellung klingt jetzt nicht
Zahl.
Nach 10 Minuten. Ja, ja, die erste Einstellung klingt auch nicht nach 10 Minuten, wenn ich ehrlich bin. 10 Minuten könnte ein bisschen zu lang sein dafür.
Also ja, so es kommt drauf an.
Gefühlmäßig. Da muss mehr passieren.
Ja, stimmt. Wenn man jetzt mal aus dem Fenster guckt, so dass irgendwie.
Man könnte überlegen.
Man könnte was in dem Haus stattfinden.
Oh ja, man könnte was im Hintergrund hören.
Oder, ja.
Das ist eine gute Idee. Also, es haben halt zwei Ebenen. Das, was wir sehen durch das Fenster von oben. Und man hört, was hinter uns passiert, also hinter der Kamera.
Ja, also die Kamera sieht das nicht. Es ist nicht so, dass sie schwenkt aus dem Fenster raus im Laufe der Szene.
Nein, gar nicht. Man, die bleibt fixiert.
Man sieht eigentlich diese Kinder, wie sie spielen.
Ja, ja.
Und zwar,
das ist alles jetzt sehr formal. Die
Böller sind noch gar nicht so im Spiel.
Das
sondern
passiert
sind vielleicht in irgendeinem Rucksack drin.
Ja.
Man sieht die erstmal nur spielen. Kann ja Tischtennis sein. Vielleicht raucht der eine auch mal seine erste Zigarette oder sowas. Ne?
Ja.
Sowas. Und dann hören wir was im Hintergrund.
Ja, wir hören vielleicht einen Dialog im Hintergrund. Müsste man überlegen, wer wohnt in dieser Wohnung. Wer wohnt in dieser Wohnung? Dann hat man zwei Story-Ebenen, das finde ich gerade spannend. Und vielleicht shiftet die Aufmerksamkeit auf die Diskussion, die in der Wohnung stattfindet. Ja. Und man denkt, es dreht sich eigentlich darum.
Genau, es könnte sein, da sitzen zwei und machen Podcast gerade.
Ja, zum Beispiel.
Nee, ich bin darauf gekommen, weil ich tatsächlich in diesem Hochhaus, Sozialhochhaus, Sozialpalast, Palaststraße,
ja.
Zwei Leute kennen, die da eine Wohnung haben, ein Stuntman und eine Filmproducerin. Und die können sich ja gerade hinsetzen. Und, also,
ja, sehr gut. Also finde ich erstmal, ist ja sehr, wie gesagt, sehr formal. Ist jetzt noch keine inhaltliche Idee, aber finde ich erstmal von der Konzept spannend und dann passiert, was wir schon erzählt haben. Die Frage ist, die anderen Kinder, helfen die dem Kind?
Du versuchst jetzt den Zusammenhang herzustellen zwischen der Wohnung...
Nee, noch nicht. Erstmal nur, was da passiert unten auf der Straße. Es passiert ja, dass ein Unfall mit einem Böller passiert, ne?
Genau, also man sieht zuerst spielen, alles sehr harmlos, Friede, Freude, der Eierkuchen. Auf einmal sieht man, okay, da ist irgendwie gerade, vielleicht fährt ein Polizeiauto vorbei, ja. Und dann haben sie ja halt so lange gewartet, bis das vorbeigefahren ist. Und jetzt kommen irgendwie die großen Geschütze raus und die Böller packen sie aus und zünden die an, rennen weg. Passiert nichts. 10 Sekunden lang, kein Knall, gar nichts. Wir warten quasi jede Sekunde darauf und dann geht einer davon zurück oder die Gruppe nähert sich, auf einmal knallt und der eine verliert den Arm. So.
Und die anderen Kinder, helfen die demjenigen oder rennen
die
weg?
Das ist natürlich ein Schock. Ich würde sagen, dann erstmal irgendwie Black und Intro-Musik und ja, Titel.
Könnte man nochmal drüber diskutieren,
ja,
wie das
wäre jetzt eine, genau, das wär jetzt eine, also easy way out.
Man könnte es erstmal zusammenfassen. Ja. Es passiert ein Unfall.
Ja.
Mit einem Böller. So würde ich das jetzt erstmal, glaube ich, ne? Wie das genau aussieht, müssen wir dann in einem weiteren Storyverlauf gucken, was das für eine Bedeutung hat.
Ob das jetzt
hat.
Die letzte Szene ist oder, ne? Also ob das jetzt quasi ein Vorausblick und dann geht man wieder zurück in, oder
könnte
ob
man, auch
ob man dann weiter ist im Krankenwagen, ne? Ist auch vorstellbar.
Ja.
Oder ob jetzt tatsächlich man in der Szene bleibt, Leute kommen zur Hilfe, irgendwie die Mutter sieht das, oh Gott, oder, ne? Also. Vieles ist auf jeden Fall vorstellbar. Ist die Frage, wo möchte man jetzt hin?
Ja, also möchte man, ich finde schon das Spannungsverhältnis zwischen, wir sind ja in einer Wohnung jetzt nicht umsonst, dass es da zwei Ebenen gibt. Also ich habe heute...
Also ja? Interessant wäre eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn man ein Gespräch hört über diese Kinder in der Wohnung. Ja?
Das wäre ein großer Zufall.
Nee, ja, weil die knallen halt die ganze Zeit schon, seit Monaten. Und ja, das ist okay. Vielleicht so eine... ein Pärchen, könnte sein, ein junges Pärchen oder wie auch immer, die sich da total drüber aufregen. So. Und sie erzählen vielleicht auch die Geschichte, dass es nachts passiert und bis spät abends und dann auf einmal schreien die Leute auch noch, die Nachbarn so, bitte Ruhe und so. Ne? Es gibt ja immer so, das kriege ich ja auch jeden Tag mit, beschweren sich die und schreien raus und ist zum einen eine Ruhestörung wegen den Böllern und dann nochmal eine Ruhestörung, weil die Leute sich so laut beschweren.
Ja.
Und auch schimpfen, ja. Und es wäre ja vielleicht interessant, wenn...
Ich glaube, es geht erstmal bei denen um was anderes. Die sind dann vielleicht immer mal gestört von dem, was draußen losgeht. Aber ich glaube, ich finde es spannender, wenn da gleich eine andere Ebene noch... Und wo man, dass man am Anfang noch nicht so richtig weiß, um was dreht sich jetzt? Um die Kinder da draußen? Oder warum werden die überhaupt gezeigt? Und um die Erwachsenen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Welten. Die irgendwie durch das Ereignis zusammenkommen. So, fänd ich spannender, glaube ich. Oder was denkst du?
Ja.
Also, dass man das halt so, diese Form ist auch so gedacht, man hat diese Welt draußen und man hat die Welt und die ist durch die Kamera erstmal verbunden und man von oben drauf schaut, also aus der Wohnung heraus. Und es sind zwei Sachen, die erstmal noch nichts miteinander zu tun haben.
Ja. Und jetzt werden die miteinander verbunden, können miteinander verbunden werden.
Könnten. Das könnten wir noch überlegen, ob das so ist oder nicht.
Ja. Ja, das ist die Frage, ob wir das jetzt, ob wir daran da so rangehen, dass wir die zweite Szene uns überlegen und dadurch sich vielleicht eine Verbindung herstellen lässt oder ob wir die jetzt schon irgendwie rausfinden.
Ist ja auch so ein bisschen so, was ist die Strategie, überhaupt eine Geschichte zu entwickeln? Könnte man jetzt sagen, man überlegt die Gesamtkonstruktion, man überlegt erstmal, wer erstmal das Pärchen ist zum Beispiel, wie alt die sind, warum man das jetzt ausgewählt hat und was uns überhaupt interessiert daran.
Oder man macht das im Flow.
Oder man macht es wirklich so komplett Impro von Szene zu Szene und gucken, was bei Freestyle halt
vor so und zurück und dann
Freestyle einfach so eins zum anderen.
Eine Szene vor, dann wieder eine zurück, ach, dann wieder zwei vor, irgendwie sowas vielleicht.
Es gibt, ja. ich glaube, also ich weiß, von, dass es halt verschiedene Arten gibt, wie Geschichten so entwickelt werden. Also wenn man jetzt von SchriftstellerInnen ausgeht, gibt es manche, die wissen schon die ganze Geschichte, die haben die schon im Kopf, die wissen oder die haben das Thema und überlegen sich eine Konstruktion dazu. Und dann gibt es wirklich manche, die gehen von einer Situation aus, von einer Prämisse, von einem Ereignis und erzählen die und wissen noch gar nicht, was passiert, auch nicht, zum, wie die Geschichte ausgeht, sondern gehen wirklich so, bauen drauf auf, von Schritt für Schritt. So. Das ist je nachdem, wie derjenige oder diejenige funktioniert. Das müssten wir uns vielleicht am Anfang sowieso Ground Rules ausdenken.
Okay. Ja, aber ich finde es ja erstmal, ich glaube, der erste wichtige Punkt ist ja zu sagen, okay, da ist nicht einfach nur die Kamera, die das beobachtet, sondern es passiert parallel dazu noch was anderes. Und
genau.
Wir hören das eigentlich über die auditive Ebene, kriegen das mit und es sind zwei verschiedene Dinge, die sich vielleicht verbinden lassen, vielleicht aber auch erstmal so unterschiedliche Dinge erzählen.
Es könnte auch was
sein. Und natürlich ist klar, es knallt und dann passiert auch was so mit dieser Wohnung. Also ich denke mal, vielleicht können es auch ignorieren. So, ne? Aber
es könnte auch sein, dass wir verschiedene Leben porträtieren in einer Großstadt zum Beispiel. Dann würde man das und dann würde man eher sehen, was die Verbindungen sind, irgendwie auf einer Metaebene.
Ja.
So wie das vielleicht bei diesen The Elephant is Sitting Still ist, wo man auch verschiedene, also die erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber dann versteht man im Gesamten, ist es ein großer Komplex, irgendwie sowas.
Okay.
Gut, dann triffst du erstmal deine Großmutter, Frau Rüde, oder?
Ja.
Okay.
Okay, dann.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe gerade im Jahresrückblick gelesen, wie Elon Musk und Grimes Sohn heißt. Ich habe es gar nicht gewusst, du.
Ja, ja.
Der heißt XXIA12. Okay, so viel dazu.
Ist cool, oder?
Mega. Ja. Wie heißt er mit Nachnamen Musk? Oder wie heißt Grimes mit Nachnamen? Ich weiß gar nicht. Wie Grimes
ja,
eigentlich.
Ja, wie würdest du dann deinen Sohn oder deine
Tochter nennen? Ich glaube, A13 einfach.
A13 gibt es aber schon als Verleih.
Ja, ich weiß.
Ja, die machen
weiß,
Verleih.
Darauf habe ich auch angespielt.
Ja, cool.
Nee.
Okay.
Wir
wollen jetzt noch zusammen aufs Jahr anstoßen, oder? Wie war das?
Das wollen wir. Wir wollen auch die Geschichte weiterspinnen. Ich hatte kurz nämlich eine Idee gehabt. Pass auf. Also erstmal, die Einstellung geht doch ein bisschen länger. Und wir sehen, wie die ganzen Nachbarn rauskommen und sich eine Menschentraube versammelt unten. Dann ist ein Schnitt und man sieht so einfach Silvester-Raketen.
Feuerwerk. Also keine Plansequenz.
Wir brechen das unsere Form etwas auf, würde ich sagen. Und dann nächste Szene: Zoom-Konferenz einer Familie zum ersten Tag nach Silvester.
Wow, okay, crazy. Wie bist du darauf gekommen?
Weiß ich auch nicht. Und wir sehen auch das Kind, also vielleicht ist es auch ein Jahr später, wir sehen das Kind, was seine Hand verloren hat dabei. Weiß ich nicht, vielleicht. Dann müssten wir doch mal überlegen, wer die handelnden Figuren eigentlich sein sollen.
Also ist es tatsächlich dann ein kleiner Zeitsprung.
Ja, würde ich sagen.
Ein paar Tage. Die Hand ist wieder angenäht worden. Und jetzt ist so,
kann man die Hand wieder annähen?
Ja, frag deinen... Okay,
das ist zynisch. Aber war jetzt nur wieder sehr formell, aber es war meine Idee jetzt.
Ja. Okay, ja. So das heißt, wir bleiben bei unserer Figur eigentlich. Das ist eher so ein Prolog. Und jetzt
vielleicht,
sind wir bei der Familie.
Ist es auch eine andere Familie, ich weiß nicht. Das ist, könnte man dann überlegen, müsste man wirklich mal überlegen, um wen es da eigentlich gehen soll und was das Thema sein soll.
Ja. An der Stelle können wir auch gerne wieder unsere Zuschauer mit ins Boot holen.
Ja,
und,
schreibt uns E-Mails.
Schreibt uns was. Derfilmpodcast@gmail.com.
Haben wir die Adresse schon?
Ich glaube, wir haben schon eine.
Ach so, ja, stimmt. So,
Man merkt schon, es wird langsam Zeit für ein neues Jahr.
Ja.
Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse, Arvid. Weil wir laden ja unseren Podcast auch hoch und dafür brauchen wir eine E-Mail-Adresse.
Hast du schon mal das Postfach gecheckt?
Ja, ja, ich kann es jetzt gerade. derfilmpodcast@gmail.com.
Wow.
Was war das Passwort nochmal? Das
hab ich schreibe mir das gleich mal auf. Ich weiß.
Ich habe ein gutes Passwort überlegt.
Was ist denn eigentlich, wenn du in deinem E-Mail-Account dein Passwort vergisst? Weil normalerweise kannst du es ja nicht an deinen E-Mail-Account senden, weil. Okay.
Geben Sie das letzte Passwort für dieses Google-Konto ein, an das Sie sich erinnern.
Ja, gut, das können wir jetzt wirklich nach dem Podcast machen. Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn ich von meinem.
Bestätigungscode. Hm. Ah ja, guck, die SMS kann man sich schicken lassen. Das gibt so, alles eine Lösung.
Okay.
Ja. Okay.
Also damit können wir den Podcast, finde ich, heute nochmal abschließen. Wenn du, es sei denn, du willst noch ein Spiel spielen oder sowas.
Ja, ich möchte ja immer ein Spiel spielen eigentlich. Ich bin ja ein großer Spielefan. Vielleicht passiert das ja heute auch noch bei einer schönen Zusammenkunft heute Abend.
Also Zusammenkunft?
Ja, ich meine jetzt heute Abend wollen wir
Corona. Vielleicht wir wollen noch zu zweit ein bisschen weiter feiern.
Genau, heute. Wir machen heute Silvester zu zweit quasi eine Bromance.
Vielleicht. Ja, genau. Also wir gehen natürlich in diversen Zoom-Konferenzen heute noch in die weite Welt hinaus, insofern das Internet nicht zusammenbricht, wegen den ganzen Zoom-Konferenzen. Wie ist das eigentlich? Kann das dazu, nee, ist der Server leistungsstark?
Wenn du bei der Telekom bist, dann bricht das Netz.
Nee, aber ich meine, insgesamt gibt es noch einen Server, wahrscheinlich, worüber das alles läuft, diese ganzen Konferenzen.
Ja.
Der kann doch auch überlastet sein, oder?
Nee, ich glaube, der gehört Amazon und die haben genügend.
Gehört Zoom zu Amazon?
Nein, gehört da nicht. Zoom ist eine eigene ständige Firma.
Ja, ist noch nicht aufgekauft.
Eigenen Aktienwert und so weiter. So, ja. Vielleicht, ja.
Der Corona-Gewinner schlechthin.
Ja, ja. Hätten wir da nur investiert.
Hätten.
Dann weiß ich auch nicht, was dann wäre.
Ja.
Ja, also spielen. Ich finde mal, wir können auch mal was Neues spielen.
Ja, dann schlag was vor.
Aber
du bist ja immer für Veränderungen. Dann schlag was vor.
Ja, ich bin für Veränderungen, aber ich habe mir jetzt auch schon zwei Spiele ausgedacht.
Was, Stadt, Land, Fluss hast du dir ausgedacht?
Ich dachte, Stadt, Land, Filmtier wäre
Stadt, Land, Filmtier haben wir uns doch gemeinsam ausgedacht.
Okay, gut. Ich will jetzt auch
also ich kann jetzt natürlich nicht, also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt spontan ein Spiel ausdenken könnte. Mir fallen dann immer nur sowas wie Top-3-Listen ein.
Ja.
Die Top-3-Filmerlebnisse 2020.
Okay, gut.
Ja? Sehr okay, gut. Okay, machen wir.
Toll, tolle Idee.
Gut.
Ich würde sagen, wir machen Ping-Pong. Wir fangen an mit der Nummer 3.
Ja, wir fangen an natürlich und arbeiten uns vor zur Nummer 1.
Und was war die Nummer 3? Ja, fällt mir direkt ein, und zwar die Entdeckung für mich Nummer 3 des Kino International in Berlin.
Ah,
ja,
als Kino, sehr
als
schön.
Kino-Entdeckung, weil es ist so schön, eine tolle Lobby, ja, großer Saal, UdSSR-Charme, ja, wenn man das so sagen darf. Ja.
Ja.
Und eine tolle Filmauswahl. Was haben wir da gesehen? Ich habe gesehen...
Wir haben gemeinsam gesehen... Was haben wir da gesehen? Ich weiß gar nicht.
Always, rarely, sometimes, always.
Richtig.
Sometimes, never.
Ja.
Never, rarely, always, sometimes haben wir da gesehen.
Ja.
Was habe ich da noch gesehen? Emma habe ich da
gesehen. Emma, ja, habe ich auch im Kino International gesehen.
Und bestimmt.
Ich habe richtig nerdy vor ein paar Jahren, habe ich dort 2001 Odyssee im Weltall auf 70 mm gesehen, Berlinale, Retrospektive.
Okay, jetzt kommt deine Nummer 3.
Meine Nummer 3 würde ich anschließen, würde ich was Allgemeineres sagen, nämlich das Kino in Zeiten der Pandemie.
Das nicht gut besucht ist.
Das vorbildlich damit umgegangen ist, trotzdem gecancelt wurde nicht, und wie es kämpft zu überleben und wie wichtig das eigentlich für uns alle ist als Erlebnis und wie uns das fehlt. Und ich persönlich war wegen des Podcasts auch unter anderem eigentlich dieses Jahr so oft im Kino wie lange nicht. Muss ich sagen. Gut, während der Universität geht man natürlich jetzt ständig ins Kino, aber eher in einem Lehrkontext.
Ja.
Das würde ich sagen, als allgemeine Erfahrung, als Platz 3, Kino in Zeiten der Cholera.
Finde ich toll. Also auch mir geht es ähnlich. Ich finde, wahrscheinlich hat auch unser Filmpodcast so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir einfach ja, mehr Bescheid wissen wollen, uns mehr irgendwie motivieren, ins Kino zu gehen, mehr als sonst sogar. Mhm. Mir geht es tatsächlich genauso. Also auch ich bin wahrscheinlich in der Zeit der Pandemie, zumindest seit das Kino wieder auf hat und bis es geschlossen wurde, wahrscheinlich noch nie so viel ins Kino gegangen. Ich schätze mal an die 20 Mal.
An die 20 Mal dieses Jahr?
Nee, in der Zeit der Pandemie.
Ach so, ja. Doch, muss ich auch sagen. Ja.
Vor der Pandemie.
Wir haben versucht, gemeinsam das Kino zu entdecken. Einfach gar nicht.
Vor der Pandemie, ich kann auch sagen, wo ich sonst noch dieses Jahr im Kino war, nämlich in Joker war ja letztes Jahr, haben wir schon drüber gesprochen. 1917 war ich im Kino und ich war auf der Berlinale in dem Film Pari.
Ja, also wir waren ja auch dieses Jahr gar nicht auf Festivals.
Doch, Berlinale waren wir. Also ich war auf der Berlinale.
Ja, okay, ich war ja, ich dieses Jahr nicht.
Einmal auf dem IFM und dann im Kino einmal ein bisschen Arte-Party.
Ja, sonst geht man natürlich auf, ja, natürlich, wenn man auf Festivals ist, würde man ja auch ins Kino gehen.
Gut, dann kommt meine Nummer 2. So, jetzt kommt.
Jetzt wird gedroppt. Hast du was? Drop.
Drop. Ich drop jetzt einfach mal Idi Ismotri, Komm und Sie.
Oh, wow. Erfahrung. Okay.
Ja, im Kino Brotzeit. Nee.
Das war mein Pendant zum Kino International, eine Brotfabrik.
Brotfabrik.
Also war ich auch das erste Mal dieses
Zeit für Brot. Das ist hier so ein Hipster-Shop, wo man Brot kaufen kann. Das ist mir irrtümlicherweise da eingefallen. Richtig, das auf jeden Fall, restaurierte Version, hat Preis gewonnen dafür auch, haben wir auch schon drüber gesprochen. Komm und Sie im Kino zu sehen, unfassbar. Und da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil ich habe ja DVD jetzt mir gekauft,
ja,
um mir sie zu rippen und dann zu verschenken übrigens, ja, um das Bonusmaterial auch zu bekommen. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Geschlagen.
Wunderbar.
Das wollten wir uns ja nochmal anschauen, haben wir uns auch schon ein bisschen angeguckt, aber wir machen da sicherlich nochmal einen Nachklapp dazu, das Aftermath der Produktion Idi Ismotri.
Ja, machen wir nur 10 Minuten nochmal zusammenfassen.
Die 10 Minuten, das nennen wir die neue Republik.
Die 10 Minuten.
10 Minuten Einstellung, 10 mal 10 Minuten ne? Spielfilm und so weiter. Die 10 Minuten ist jetzt unsere neue Rubrik. Auch allein dafür hat es sich heute nur schon gelohnt, den Podcast zu machen.
Fantastisch. Das wäre eigentlich fast meine Nummer 2.
So ein Zoom-Meeting gibt uns richtig Rückenwind, ja, merke ich gerade.
Das ist eine Inspirationsquelle.
Wenn man mit der Zeit mit der Familie verbringt, dann ist es direkt, gibt es einen Schwung.
Ja.
Okay, deine Nummer 2.
Es wäre jetzt nämlich eigentlich, um ehrlich zu sein, das gewesen, was du jetzt als Nummer 2 gewählt hast, fast. Also ich hatte.
Kannst du auch die Nummer 2 haben?
Nein, wir wissen schon, was originell sein und was zweit. Also,
aber ich meine, wir machen ja gemeinsam. Okay.
Okay, ich würde tatsächlich, aber das ist halt, weil es noch nicht so weit zurückliegt und ich habe es zwar jetzt nicht im Kino gesehen, aber ich nehme mal jetzt Film allgemein. Ich würde die junge Frau nehmen. Aber also das Bildnis einer jungen
Frau.
Aber
das haben wir nicht im Kino gesehen.
Haben wir nicht im Kino gesehen und es war eigentlich auch 2019 der Film. Also,
naja, aber du hast es ja dieses Jahr geguckt und wir haben es zumindest die ersten 30 Minuten auf meinem Bett gesehen.
Das stimmt.
Von daher, kleiner Kinosaal, kann man schon auch so sagen.
Ja, geht ja auch für meine persönlichen Momente, die ich damit hatte.
Okay, das ist dann Nummer 2. Jetzt wird es spannend. Trommelwirbel. Nummer 1. Uiuiui, was ist die Nummer 1? Ja, ich blicke wirklich gern in die Zukunft und freue mich auch auf das Leben nach der Pandemie. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich gerne an der Stelle, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, aber ich würde meinen ersten Berlinalen-Film tatsächlich auf der Berlinale nennen. Das ist Pari gewesen, ein iranischer Film, der tatsächlich die letzte Erfahrung vor der Pandemie im Kino bedeutet hat. So. Und mein erster Film überhaupt auf der Berlinale. Ich hatte schon mal einen Laufen tatsächlich auf dem internationalen Filmmarkt, war aber gar nicht anwesend. Und in 5 Jahren davor Berlinale war ich nie da, um überhaupt einen Film zu schauen. Mhm. Von daher ist es was Besonderes für mich dieses Jahr gewesen. Und es war auch ein wirklich toller Film, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Falls er dann irgendwie mal irgendwo kommt. Es geht grob um also ein Elternpaar, die sich auf die Suche begeben nach ihrem verschwundenen Sohn, der quasi ein Auslandssemester gemacht hat in Griechenland, also aus dem Iran nach Griechenland gegangen ist. Auf einmal haben sie keinen Kontakt mehr zu ihm und sie begeben sich jetzt selbst nach Griechenland, um ihn ausfindig zu machen. Und vor allem die Mutter begibt sich auf eine Reise auch in ihre eigene Vorstellungen, wie vielleicht ihr Leben auch hätte laufen können und was sie schon immer mal machen wollte. So. Toller Film.
Wahnsinn, wäre ich mir demnächst...
Pari. Sie heißt Pari, deswegen heißt
ich mir, Film das Pari. Das wäre der erste Film im neuen Jahr für mich, würde ich sagen.
Okay.
Wenn ich weiß.
So, das habe ich jetzt spontan, aber das soll natürlich auch noch mal ein bisschen deep eine Message haben. So, ne?
Ja.
Auf die Zeit der Filmfestivals.
Ja.
Die hoffentlich auch.
Es geht auch ums Gesamterlebnis und Filmfestivals allgemein.
Ich war tatsächlich auch noch auf dem Hamburger Filmfestival dieses Jahr und habe auch eine Premiere da gesehen. Ein Film, der heißt Stürm, bis wir tot sind oder frei. Hat jetzt auch auf Stürm, bis wir tot sind oder frei. Da habe ich selbst mitgemacht. Regisseur heißt Oliver Ries. Und der Film lief jetzt auch in Tallinn auf dem Filmfestival, hat da auch einen Preis bekommen. Trotzdem war, ich glaube, ich einfach dieser erste Berlinalen-Film, allein im Kino zu sein, dem tollen Zoopalast, muss ich da auch dazu sagen.
Allein? War da niemand anders?
Nein, ich war da, aber ich weiß nicht, mit keiner Begleitung oder
so.
Also ich war wirklich allein unter vielen.
Ja. Alright. Puh, ich muss wirklich für Nummer 1 muss ich überlegen.
Ja, du, ich habe jetzt nicht überlegt, aber...
Nee, aber das ist ja sehr persönliches und das ist auch ein Wunsch in die Zukunft. Und es wäre ja quasi, es war ähnlich wie meine Nummer 3, würde ich sagen. Kino in Zeiten der Pandemie. Ich überlege einfach 2 Minuten, die wir dann rausschneiden.
Ich meine, du könntest natürlich auch irgendwie über was sprechen, was du vielleicht gelesen hast über das Kino. Vielleicht deinen eigenen Film, deine Premierenansprache, deine Oscar-Ansprache. Vielleicht.
Meine Oscar-Ansprache?
Weiß ich nicht, stell dir was vor.
Die meinst du vom letzten Jahr oder die von denen davor?
Was würdest du sagen?
Ja, Oscar ist ja spannend, wie das jetzt dieses Jahr so wird, ne? Bei den Oscars.
Ja. Da weiß ich gar nicht, was könnten da gewinnen. Wonder Woman bestimmt nicht. Der wird ziemlich gehatet, der Film.
Ist das so, ja?
Wird ziemlich gehatet, ja.
Also ich
ist auch sehr rassistisch.
So
bisschen, und
ja, ich habe so gelesen, dass dieser Film, wo wir überlegt hatten, den auch anzuschauen, war jetzt von David Fincher, kann es sein?
Mank,
genau. Der so... viel gehandelt wird als
was denn so? Also was kann man jetzt 1917 wird bestimmt
der war doch schon letztes Jahr. Ja, ich auch noch nicht gesehen. Mir fällt einfach gar nichts ein. Dann nehme ich Idi Ismotri auf Platz 1.
Ja.
Im Kino nochmal zu sehen. Ich hatte ihn ja vorher schon mal gesehen, aber immer in sehr schmuddeligen Format. Und das nochmal im Kino als Erlebnis und zu sehen, dass Filme zeitlos sind.
Ja.
Punkt.
Schön, schönes Schlusswort. Schönes Spiel auch an der Stelle.
Ja.
Ab nächstem Jahr eine neue Kategorie vielleicht.
Ja.
10 Minuten.
Mhm.
Da hat jeder einfach mal den Spotlight, ab 10 Minuten sprechen. Oder man spricht über irgendwas. Wir könnten auch hier so einen Button uns installieren, wo 10 Minuten draufsteht und wir drücken da drauf.
Ja.
Ich weiß nicht.
So eine Klingel einfach.
Ja.
Oder so ein roter Button wäre auch geil. So.
Ich kann mich gut erinnern, ich hatte mal, denke, das war in der Zeit, als ich in Kanada mal verbracht habe, ein Jahr. Da gab es so einen Button, that was easy. Ja? Den konnte man sich bei Staples kaufen und dann durfte dann draufdrücken, that was easy. Und dann hatten sie alle irgendwie, weil es alles so leicht ist. So.
Ja,
ich meine, jetzt haben wir schon mal ein Dutzend voll an Folgen gemacht.
Also man könnte sagen, pro Monat eine. Wenn man das, also wirklich ein Dutzend.
Im ganzen Jahr dann.
Ja, quasi. Aufs ganze Jahr verteilt. Wir haben viel später angefangen.
Und
nächstes Jahr geht es weiter, würde ich sagen.
Nächstes Jahr werden es dann einfach, ich sag mal, 50 ist eine gute Zahl.
50 ist eine gute Zahl, die man anstreben könnte.
Ja.
Würde ich auch sagen. Es wird weitergehen mit unserer Entwicklung von unserer Geschichte. Ich würde sagen, wir bereiten uns ein kleines bisschen drauf vor, das nächste Mal.
Du kannst dich vorbereiten, ich nicht.
Du nicht? Kein Bock?
Ja, ich meine, das ist ja auch so aus so einer Idee entsprungen, das spontan zu
machen.
Ich bin ja auch ein spontaner Mensch.
Okay.
Oder finde einfach den Moment, den Flow und so.
Ah, ja, okay.
Aber du kannst machen, was du willst.
Okay, dann macht jeder, was er will. Und das nächste Mal diskutieren wir vielleicht, worum es geht. Dann gehen wir vielleicht nicht Szene zu Szene, sondern worum es geht. Oder so. Oder so.
Und was ich auch noch mal so als letztes jetzt vielleicht unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchte. Manchmal in der Geschichte möchte man ja nicht gleich mit dem Deep Talk anfangen oder mit der Vorgeschichte oder dem Backstory oder ne, man tastet sich so ein bisschen erstmal ran.
Ja.
So. Und so ist es auch bei uns, Arvid, weil wir ja auch heute nicht mehr so viel über Persönliches gesprochen haben, als ich es vielleicht angekündigt hatte als erstes. Allerdings.
Das hatte ich währenddessen als Prämisse nämlich auch vergessen.
Ja.
Siehst du, man fängt mit einer Prämisse an und man endet.
Ja, der Weg ist der Weg und es geht immer, immer weiter. Und ich glaube, dass auch unsere Zuschauer, falls sie uns noch nicht so gut kennen, weil ich denke mal, viele vielleicht kennen uns auch schon, werden wir bestimmt noch die Gelegenheit finden, auch was über uns zu erzählen. Weil ich finde, das ist einfach auch so das, was uns
Also ich frage mich, immer, was du damit meinst über uns. Aber ja.
Vielleicht fangen wir nächstes Mal an, darüber zu sprechen, was ich damit meine. Und dann kannst du auch sagen, was du damit meinst oder was du nicht machen willst.
Das ist eine weitere Prämisse.
Die finden wir das vielleicht heraus. Und
ja.
Dann wird es runder und runder und runder. Und dann ist das Jahr 2020 auch abgeschlossen.
Ja. Und ihr hört es dann wahrscheinlich erst morgen. Also von unserer Zeit aus gesehen. Also wenn wir die Folge fertig produziert haben, dann ist schon das Jahr 2021. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch trotzdem erstmal einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.
Frohes Neues.
Jo, dass die Kinos wieder öffnen. Bis dann, ne? Ciao.